Oh Mann, wie mich das aufregt mit diesen Season Passes. EA hier immer mit Battlefield wieder.
Ja, und Activision genau dasselbe bei Call of Duty. Jedes Jahr.
Aber es gibt ja noch die Guten. Komm, lass uns jetzt Witcher 3 spielen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Dirk Lange und neben mir steht der einzigartige Super-Duper
Benjamin Braun.
Also immer dieses Eigenlob von dir, das stinkt so dermaßen. Aber nochmal zu unserem wahnsinnigen Eingangsgag. Also mich nervt das schon. Ich meine, klar, man darf nichts gegen Witcher 3 sagen, aber dass die da beide DLCs dir nur im Doppelpack verkaufen, das sind ja Methoden, da kann EA noch von lernen, oder?
Ja, ist eine schwierige Kiste. Wie gesagt, ich habe ja persönlich nicht so ein großes Problem mit DLCs und Season Passen, sofern der Gegenwert entsprechend groß ist. Aber ja, ich finde das schon ein bisschen bedenklich, dass Spieler damit zweierlei Maß messen. Also, dass es bei den einen böse ist und bei CD Projekt ist es auf einmal das Normalste der Welt. Und ja, da kriege ich auch wirklich was dafür. Also, das gilt für viele andere Season Pässe genauso. Also, man kann sicherlich sich selbst überlegen, ob man 50 Euro für Battlefield Premium ausgeben will. Aber gerade wer die Spiele im Multiplayer-Modus spielt, für Solisten ist das ja nix, die bekommen wirklich was als Gegenwert. Die kriegen neue Maps, die kriegen neue Modi und ja.
Ja. Und das bringt uns gleich zu unseren Was-haben-wir-gespielt-Erlebnissen. Im Vergleich zu einem Spiel, das ich euch jetzt gleich vorstellen werde, ist jeder Season Pass dieser Welt, selbst wenn er 500 Euro kostet, eigentlich ein Schnäppchen, wenn man halbwegs irgendwie was Spaßiges dafür bekommt. Ich rede vom neuen Werk eines Großmeisters der Strategie von Brian Reynolds. Der war der eigentliche Chefentwickler von Civilization 2. Er war der tatsächliche Designer, Projektleiter von Sid Meier's Alpha Centauri. Er hat Big Huge Games gegründet und da Perlen wie Rise of Nations gemacht. Ja, und dieser Brian Reynolds hat jetzt ein F2P gemacht, und zwar Dominations. Und ihr könnt das schon nachlesen auf unserer schönen Webseite in der App der Woche. Das ist wieder ein Abzockding, wie es widerlicher nicht sein kann. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe ja, dass man Spiele konzipiert, die erstmal nichts kosten, und dann wollen sie von den Fans quasi Geld haben. Anders kann man wohl im App Store nicht mehr Spiele verkaufen. Das ist halt eine Degenerierung unseres Hobbys. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll, weil ich muss noch das F2P-Spiel kennenlernen, das nicht meine Intelligenz schon als Dreijährigen beleidigt hätte. Also es ist wirklich, da ist kein Spiel drin. Das ist nur noch hirnloses Rumklicken ohne jeden spielerischen Anspruch, und den Leuten gefällt's, was mich dazu führt zu sagen, die Leute sind dumm. Aber das sieht man ja auch im täglichen Leben, wenn man so in Foren schaut oder sich Wahler geht. Lassen wir das. Ich schweife ab. Aber es ist so eine Frechheit. Es ist halt nicht so, dass du, wenn du dann dich reingespielt hast und wirklich dann Power-User bist, dann mal ein paar Euro zahlst, sondern du musst im Prinzip nach einer Stunde die ersten 10 Euro löhnen. Und es geht auch nicht weniger. Vielleicht geht's mittlerweile, ich habe jetzt beim Testschreiben, habe ich für 4,99 ein Angebot gefunden, aber vielleicht gibt's das auch erst, wenn man die 10 Euro Anfangspack-Geschichte schon sich geleistet hat. Und dafür kriegt man dann Kronen, und die reichen einem dann ein paar Stunden Spielzeit. Und also wenn man das wirklich spielen möchte, ich weiß nicht warum, weil es auch keinen Spaß macht, man zahlt da am Tag 10 Euro problemlos. Die einzige Art, es ohne Zahlen zu spielen, ist quasi am Tag 10 bis 20 Mal kurz reinzugehen und dann tatsächlich tagelang auf Bauten zu warten, bis sie fertig werden. Und mir kann niemand erzählen, dass das irgendwie Spaß macht, wenn dann auch die einzige Belohnung ist, deine Truppen in Kämpfe zu schmeißen, wo sie machen, was sie wollen, und du nur davor sitzt und denkst, was für eine Scheißprogrammierung. Also große Warnung, im Detail auch nochmal nachzulesen auf der Webseite, vor Dominations, das Spiel, mit dem Brian Reynolds wahrscheinlich das Hundertfache von dem verdienen wird, was er für seine genialen Strategiespiele verdient hat, und die nicht ein Hundertstel der Daseinsberechtigung haben oder hat, dieser alten Kaliber, die er gemacht hat. Dominations, das Abzock-Kackspiel, das ich hasse. Was hast du so gespielt?
Ich habe unter anderem nochmal mir Rayman Legends gegeben und ja, das hat mir, ja, wie schon beim ersten Mal, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte es beim ersten Mal ja auf der Wii U gespielt, kann da auch nur nochmal wiederholen, das ist auch die Version, die man in erster Linie spielen sollte, weil das mit der Einbindung des Gamepads, die ja nicht nachträglich auch hier für Remote Play oder so gekommen ist, das ist wirklich die einzig wahre Spielerfahrung. Aber es macht auch auf den anderen Plattformen wirklich sehr viel Spaß. Und ja, nochmal ein bisschen Dark Souls 2, Scholar of the First Sin Edition gespielt. Ja, da ist es From Software doch tatsächlich gelungen, ein ja größtenteils flüssig laufendes Rollenspiel auch auf Konsole zu bringen. Ja, also wer es noch nicht gespielt hat, der sollte natürlich auf jeden Fall jetzt zu einer der neuen Fassungen greifen. Aber High-End-Grafik sollte man da jetzt auch nicht erwarten. Also so wahnsinnig viel hat sich da in Sachen Texturschärfe und so jetzt nicht getan. Aber es sieht auf jeden, es läuft auf jeden Fall flüssiger. Die das Tiering und so weiter, das ist quasi nicht mehr vorhanden. Ja gut, und die Spielphysik, die ist halt immer noch mit der einen oder anderen kleinen Schwäche ausgestattet. Aber sie haben auf jeden Fall auch für Leute, die es gespielt haben, doch einiges geändert. Also Feinde neu platziert, teilweise auch Fundobjekte. Würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt nochmal groß was Neues bringt, dass man sagen müsste, man muss das jetzt nochmal spielen, aber wer es nochmal spielen möchte und nochmal ein bisschen anders, der ist mit den Fassungen sicherlich auch gut bedient.
Ja, ich habe einige Stunden doch mal wieder oldschoolig was gespielt, und zwar Shenmue. Shenmue ist so ein ja echtes Kultspiel für die Dreamcast von vor 14, 15 Jahren oder so gewesen. Riesengroß, sehr schön simulierte japanische Kleinstadt. Später geht's auch noch nach Dubai und nach, was, Hongkong oder Singapur, irgendwie in die Ecke. Und naja, sind ein bisschen auseinander, die beiden Stadtstaaten, aber egal. Und alles im Jahr 1986 spielen. Das heißt, man hat dann wirklich so noch die Wähltelefone in der Spielwelt rumstehen, mit denen man auch überall anrufen kann. Man hat dann Nummern im Notizbuch, die muss man auswendig lernen oder sich nochmal notieren. Und das funktioniert alles erstaunlich gut per Emulator. Allerdings hatte ich dann nach doch einigen Stunden, ich war ja, so in der Mitte der ersten CD von dreien, hatte ich dann doch ein Speicherproblem, und das hat mir meinen gesamten Fortschritt gekillt, weil ich nicht mehr speichern konnte und den ganzen Tag über noch nicht gespeichert hatte. Jetzt habe ich keine Lust mehr, das nochmal zu machen, zumindest kurzfristig, und darum an alle, die mit Emulatoren, zwar habe ich den bekannten 0DC benutzt, also 0 Dreamcast. Ihr solltet das Spiel unbedingt im 50-Hertz-Modus starten. Also das kann man per Emulator einstellen. Man wird das auch dann gefragt beim ersten Starten des Spiels. Geht nicht auf die 60-Hertz-Variante. Ich habe das dann nachgegoogelt. Da gibt's Probleme. Aber ansonsten wunderschön. Immer noch nach all den Jahren. Ich habe es damals nur angespielt, weil ich keine eigene Dreamcast hatte. Jetzt vielleicht die Gelegenheit, es endlich mal durchzuspielen, wenn ich mich wieder aufraffen kann, den letzten Tag zu wiederholen. Also hat Tag-Nacht-Rhythmus, die Bars machen abends auf, du musst viel rumlaufen und reden. Wirklich schön. Ach, und ich habe eine Version gefunden, die japanische Sprachausgabe mit englischen Texten kombiniert, wobei die englischen Texte meinem wirklich sehr, sehr, sehr basic japanisch Gefühl nach nicht immer was mit dem zu tun haben, was sie auf Japanisch sagen. Wenn sie auf Japanisch da Kuroi Kuruma sagen, also schwarzes Auto, und das taucht überhaupt nicht auf in der englischen Übersetzung, dann fragt man sich schon. Also das habe ich gespielt. War es bei dir noch was?
Ja, ich habe noch verschiedene andere Sachen gespielt, aber jetzt eigentlich nichts, was noch groß der Rede wert wäre. Ziggurat könnte ich vielleicht noch erwähnen. Das ist so ein Roguelike-Shooter mit Magie. Ja, der ist ganz nett und auch wirklich sehr fordernd, wenn man es auf den höheren Schwierigkeitsgraden schaffen will. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, da muss man 100 Stunden reinstecken, bis man alles freigeschaltet hat.
Naja, und du hast natürlich Mortal Kombat X gespielt, aber das werden die lieben User ab heute Nacht um 23 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, bei uns lesen können. weil da ein Embargo drauf ist. Achso, was ich noch angespielt habe, aber wirklich nur kurz, ist StarCraft Legacy of the Void. Also so kurz, um zu erkennen, es gibt keine KI-Gegner, um mich wieder einzuspielen, so ein bisschen. Dann liest man noch im Internet, ja, es ist jetzt E-Sport optimiert. Für mich war StarCraft Multiplayer schon immer krasser E-Sport, an dem ich keine rechte Freude hatte. Jetzt ist es also noch optimiert und wahrscheinlich noch verschlimmert worden für den Normalo-Multiplayer-Echtzeitstrategen. Und dann hat sich auch Heinrich prompt geweigert, das als SDK zu machen, wie wir es erst vorhatten. Das fällt jetzt einfach flach. Also ich guck mal, ob vielleicht unser Ex-Praktikant Nico, also nicht der Ex-Praktikant Nico Cavallo, sondern der Ex-Praktikant Nico Hertel Zeit und Lust hat. Nico, wenn du das hörst, melde dich, weil der hat damals schon, glaube ich, das Vorgängermodell getestet oder gepreviewt. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich habe da nicht genug Kompetenz, um da eine Preview zuzumachen. Wie gesagt, SDK wäre noch lustig gewesen, aber ich kann ja niemanden zwingen. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mitten in der Vorschau drin. Mortal Kombat haben wir erwähnt, nur echt mit K. StarCraft wird wahrscheinlich nichts werden, schauen wir mal. Aber dann haben wir ja noch den Hochkaräter GTA 5 PC, wo es wahrscheinlich keinen Menschen da draußen interessieren wird, was wir dem Ding geben. Das wird dieselbe Wertung kriegen wie die letzte, außer wir würden jetzt unglaublich technische Probleme oder überhaupt technische Probleme feststellen. Das ist ja schon peinlich nach all den Verzögerungen. Aber davon ist nicht auszugehen. Das heißt, wir konzentrieren uns da voll auf den Technikvergleich, vor allem zur Next-Gen. Natürlich, wie man es gestandener PC-Spieler, die PS4 und Xbox One-Fassung dominieren. Ich denke, das wird auch problemlos gelingen. Aber wir werden es euch in Wort und Bewegtbild dann verraten ab morgen. Und ja. Dann noch andere Themen sind Shallow Space, unser Abo-Wunschartikel, der ja sensationell knapp ausgewählt wurde mit nur 3 Stimmen Vorsprung vor, wie hieß das andere Ding, Korat oder so, ein, wie ich mich habe belehren lassen, echter Inzident, der auch in Akte X hätte vorkommen können, im Uralgebirge vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, wo irgendwelche bergsteigenden Studenten getötet wurden. Man weiß nicht genau von was und wie. Und die logischste Erklärung wären natürlich UFOs, weil UFOs ja immer in abgelegene Gebiete gehen und dadurch die Schlauen unter uns dazu veranlassen, nachzudenken, was denn wirklich dahinter steckt. Und ja, dann haben wir noch Codename Steam, da mache ich einen Angetestet zu. Ich mache meinen Jörg-Spielemonat, das heißt, wer noch nicht Premium-Abonnent ist, wird auf diesen Hinweis hin jetzt sicherlich die Geldbörse zücken. Ja, und dann ist, glaube ich, die Woche auch schon wieder rum und wir widmen uns den nächsten Geschichten und warten dann langsam schon tatsächlich auf die Witcher 3 Testversion, die wir hoffentlich irgendwann dann mal bekommen, weil es ist ja ein umfangreiches Spiel, wo man 200 Stunden braucht, um es komplett zu sehen.
Ja, oder 25 für den Speedrun, ne?
Aber da hat man alle Dialoge dann weggeklickt. Ja, hast du noch ein Thema?
Also ich würde sagen, die User-Fragen haben wir auf jeden Fall noch.
Ich krustele und krustele. So, die User-Fragen. Fang ich an?
Tja.
Fang du an, so eine lange Frage.
Ach, oh Gott. Also, der Klaus fragt, ich würde gerne wissen, warum es nicht möglich ist, aus dem Abo-Menü heraus ein Jahresabo als Geschenk für einen anderen User zu bestellen. Zusatzfrage, wann wird der Abo-Bereich der Seite einmal überarbeitet? Soll ich den Rest auch noch vorlesen?
Ja, natürlich, sonst macht es ja keinen Sinn.
Es gibt den Punkt Abo im Community-Bereich. Dann gibt es eine Abo-Info-Seite, gut versteckt und nicht angezeigt, nur als kleiner Link, unter Abo im Community-Bereich. Und dann gibt es auf der Hauptseite momentan noch einen Link auf die letzte Abo-News.
Ja, letzteres gibt's ja nicht und ansonsten wird der nicht groß überarbeitet. Also wir haben uns überlegt, das ist auch noch nicht abgelehnt, dass wir im Zuge des Relaunches die wesentlichen Abo-Informationen direkt im Profil bringen. Ich glaube, das würde dem User Klaus gefallen, wenn ich ihn so richtig verstehe. Aber ansonsten macht es Sinn, die Abo-Infoseite von den Abo-Profil-Infos, also wann wurde verlängert und so weiter, zu trennen. Und die ist auch nicht so versteckt. Also es hat ja jeder User nicht vergessen, der kein Abo hat, hat ja oben rechts die "Du hast kein Abo" Anzeige. Und wenn man da draufklickt, kommt man drauf. Oder wenn man auf einen beliebigen Abo-User, auf das Wort Abo klickt, kommt man da drauf. Also ich denke, das kann man schon finden. Aber auch da, sicherlich lässt sich das noch besser machen. Was war das am Anfang noch? Genau, mit dem Geschenk. Das wäre eine wirklich sinnvolle Funktion. Allerdings ist das eine Funktion, das würden dann wieder 5 Leute nutzen. Das ist nämlich meine Erfahrung mit solchen Wünschen. Auch wenn man schon dann ein Weihnachts-Abo-Geschenk angeboten hat, das ist dann immer viel Handarbeit für uns und es nutzen dann erstaunlich wenige. Das heißt, sowas wird sicherlich irgendwann kommen. Das ist, wie gesagt, eine sinnvolle Funktion. Aber also aktuell haben wir das nicht und ist es auch aktuell nicht geplant. Wer jemanden anderen ein Abo schenken möchte, der möge sich an uns wenden, dann kriegen wir das auf die manuelle Weise hin, weil, wie gesagt, das ist ein Wunsch, der wird sehr selten dann tatsächlich wahrgenommen werden. Noch ein kleiner ein Hack-Tipp: Wer möchte, kann einfach per Überweisung zahlen und die Usernummer eines anderen Users angeben. Dann merken wir noch nicht mal, dass das ein Abo-Geschenk ist, aber der User merkt es natürlich. Also außer wir werden misstrauisch, dass da Username nicht zusammenpasst zur restlichen Überweisung. Aber wenn ihr da auch den Namen des anderen Users angibt, dann, wir wissen ja nicht, wie ihr in echt heißt normalerweise. Also insoweit wäre das ein Tipp, um die nicht vorhandene Funktion quasi zu simulieren. Ja, dann die nächste Userfrage von Lobo. Es gibt ja von einigen Spielen Collectors Editions mit verschiedenen Goodies. Habt ihr da ein Spiel, das euch sehr überrascht hat oder vielleicht sogar eines, das euch enttäuscht hat? Und wie steht ihr allgemein zum Thema Collectors Editions bei Spielen, Herr Braun?
Ja, es gibt gute und schlechte Collectors Editions, wie üblich. Also die letzte, die ich jetzt gekauft hatte, war die zu Bloodborne. Und die war dem den Kosten von, keine Ahnung, 79 Euro oder sowas auf jeden Fall angemessen, mit Steelbook und einem kleinen, wenn auch nicht allzu tollen Artbook und dem Soundtrack als digitalen Download. Aber gerade Sony ist bekannt dafür, dass sie häufiger mal Collectors Editions haben, die dann doch preislich ein bisschen zu weit oben angesiedelt sind. Also die zu Uncharted 3, die war okay, diese komische Schatzkiste, aber die zu God of War 3 und die HD-Teile von Versionen von 1 und 2 plus Soundtrack-CDs und eine billig verarbeitete Büchse der Pandora, die war mit 150 Euro schon ein bisschen zu teuer. Also die hat mich enttäuscht und positiv überrascht, zum Beispiel die von Bioshock 2 mit der großen Vinylschallplatte und so weiter, die fand ich sehr, sehr gut.
Ja, ich habe zu Spielen eher das Verhältnis, dass ein Bäcker zu seinen Backzutaten hat. Also ich sammle die nicht wirklich so. Also ich habe schon natürlich einige Spiele, auch uralte, und könnte jetzt auch erzählen von irgendwie Wing Commander 3 Special Edition in einer echten großen Filmrollen-Schachtel und so weiter. Aber ich würde mir privat die allerwenigsten kaufen. Also manchmal bei einem Rollenspiel, die Pillars Collectors Edition ist, glaube ich, recht nett geworden. Aber mich machen auch diese ganzen, das ist ja dann meistens auch so Ingame-Zeug und Soundtracks, und das macht mich überhaupt nicht an. Also und ich finde, wie Benjamin, auch viele einfach überteuert. Auf der anderen Seite, ja, hier, was wir in der Redaktion stehen haben, diese Schachspielversion von Shogun 2. Es gibt schon nette Sachen. Also ich kann auch wirklich verstehen, wenn man sich das in den Schrank stellen möchte. Aber meins ist es einfach nicht.
Ja, und zur nächsten Frage von Drapondur. Warum ist Jörg nicht Jäger Stufe 10? Erfolge und GGG sollten genug vorhanden sein.
Nö, offensichtlich nicht. Also wir spielen da ehrlich und ich bin dann nur Jäger 9 und ich finde es auch nicht schlecht, so nach oben offenes System, wenn ich da diese Erfolge nicht alle habe. Zumal, ich habe es ja schon oft gesagt, ich wiederum persönlich niemand bin, der auf solche Erfolge was gibt. Und jetzt die allerletzte Frage von The Pixel. Die Next-Gen-Konsolen sind nun schon eine Weile auf dem Markte. In den Händlere, Regalere werden die Xboxele und, ja, ich habe jetzt zwischen Schwäbisch und Italiano-Slang changierend das leider gebracht, und PS3-Abteilungen Lichter. Weiß noch irgendjemand, um was es geht? Ja, die Next-Gen kontra die Last-Gen. Und er will jetzt wissen, ob sich unserer Meinung nach ein Trend abzeichnet, welche Konsole man favorisieren sollte. Ich glaube, da kann man antworten, wenn ihr schon ein Xbox Gamerscore-Fanatiker seid, kauft euch um Gottes Willen eine Xbox One. Wenn ihr auf so TV-Anbindung steht und Filme angucken neben dem Spielen, kauft euch eine Xbox One. Und in anderen Fällen kauft euch eine PS4, oder? Also der Markt ist ganz klar auf Seiten der PS4. Die Spiele kommen in der Regel für beide raus. Bei den Exklusivtiteln führt vielleicht spätestens nächstes Jahr die PS4. Was ist deine Meinung?
Also die PS4 führt dann vielleicht Ende nächstes Jahr. Das glaube ich. Im Moment würde ich eher sagen, hat die Xbox One doch die etwas hochwertigeren Exklusivtitel gehabt. Also Forza Horizon 2 zum Beispiel war ja ein gutes Ding beispielsweise. Also da gab es schon einige Sachen. Aber prinzipiell würde ich es natürlich schon von den Spielen in erster Linie abhängig machen und auch von der Qualität, in der die Spiele kommen. Und da ist natürlich die PS4 schon die erste Wahl.
Ja. Ja, klare Aussage, aber das soll nicht heißen, dass irgendjemand, der eine Xbox One hat, es falsch gemacht hat. Zumal wiederum meine Meinung nach ist, ob es 1080p oder 900p, es interessiert am Ende keine Menschenseele.
Das stimmt, aber es sind ja auch oftmals dann doch Performance-Sachen.
Ja gut, Performance ist was anderes. Ja, und um heute richtig performen zu können, sagen wir jetzt auch schon wieder tschüss, bis nächste Woche. Bye, bye.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.